Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Diese historische Woche hat Amerika verändert. Das fulminante Trump-Comeback hat aber nicht nur in Amerika Schockwellen oder Freudestaumel ausgelöst, sondern die ganze Welt staunt über dieses Comeback. Medien auf der ganzen Welt haben Trump eigentlich im Vorfeld in Grund und Boden geschrieben. Und trotzdem haben ihn vor allem in Amerika die Schwarzen, die Latinos und auch die Frauen ins Amt gewählt. Also eigentlich unglaublich. Doch auch in Europa schüttelt die Politik manches durch. In Deutschland zum Beispiel platzte die Ampelregierung. Die blinkt jetzt nur mehr rot-grün. Die Gelben, die Liberalen, flogen raus. Und die Sehnsuchtskoalition vieler hat versagt. Vielleicht ist das ein dramatisches Zeichen auch für Österreich, wo wir eine Zuckerl-Koalition in Zukunft haben wollen. Bei uns wird weiter sondiert und in Amsterdam wiederum haben muslimische Jugendliche Israelis durch die Stadt getrieben. Die Stadt der Anne Frank. Also nichts ist mehr so, als wie es gewesen ist vor einigen Monaten noch. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Verleger Christian Mucher hier bei uns zum Wochenrückblick. Herr Mucher, eine dramatische Woche für uns alle, nicht nur für die Amerikaner. Vor allem in Deutschland gab es diesen ganz großen Umbruch. Ich habe so etwas überhaupt noch nie erlebt, dass ein Kanzler von einer Minute zur anderen den Finanzminister und den Koalitionspartner praktisch hinauswirft und ihm gleich nachschleudert: Du bist ein Querulant, du bist ein Taktierer, du bist nicht paktfähig und mit dir kann man wirklich keine Zukunft planen. Haben Sie derartiges schon erlebt, Herr Mucher?
Ja, natürlich gab es schon. Also erstens, lieber Herr Wendel, vielen Dank für die liebe Einladung. Noch einmal Gratulation zu Ihrem großartigen Einsatz bei der US-Wahl. Ich glaube, Sie haben da 18 Stunden durchgearbeitet und durchmoderiert.
Aber nicht nur ich, ein ganzes Team.
Wolfgang Fellner, glaube ich, hat mit seinen 70 Jahren 16 Stunden durchgehalten. Sie wissen eh, wenn Sie Lkw-Fahrer wären, dann müssten Sie diese Scheibe vorzeigen und dann hätten Sie die Ruhezeiten einhalten müssen und wären Sie eigentlich aus dem Studio geflogen. Also eigentlich habt ihr euch hier in guter journalistischer Manier über alle Regeln bitte der Ruhezeiten und der einsatzmaximalen Möglichkeiten hinweggesetzt. Und das finde ich sehr toll. Danke für den Einsatz. Es war sehr interessant, vor allem von Wolfgang zu sehen, der ja in L.A. sitzt und der dort an der Quelle ist und natürlich genau weiß, was dort passiert. Ich habe auch den ersten Poll gesehen und mir war dann irgendwann einmal klar, holodero, das wird der Trump wieder machen. Ja, und also ich möchte so ein paar Kleinigkeiten jetzt von, beginnen wir mal mit der Trump-Wahl und mit Amerika vielleicht. Ich habe viele, viele Fernsehinterviews gesehen und habe gezappt. Und da siehst du zum Beispiel einen Reporter, der vor einem riesigen Zaun steht und der sagt, wir melden uns hier aus Washington vor dem Weißen Haus. Und dann schaut er auf den Zaun und dann merkst du, wie so Grummel, Grummel in seinem Gehirn. Plötzlich fängt er an zum Nachdenken und sagt, wissen Sie, die haben hier überall diese Zäune aufgestellt und man sieht das Weiße Haus überhaupt nicht mehr. Wozu brauche ich heute im digitalen Zeitalter noch einen Korrespondenten, der vor dem Weißen Haus steht und auf einen Zaun schaut? Aber du hast wirklich nicht das geringste Flinsel vom Weißen Haus gesehen. Das gab es ja in der Vergangenheit eigentlich auch schon. Ich kann mich erinnern, es gab einmal eine Übertragung im Radio vom Formel 1 Grand Prix in Monaco, wo der Reporter, der die Übertragung gemacht hat, aus einer Telefonzelle in der Mutgasse berichtet hatte und leider nur ein Riesen, ich kenne den Typen, und leider nur ein Riesenpech gehabt hat, nämlich der Formel 1 Grand Prix wurde abgesagt wegen Regen und der hat ihn durchmoderiert. Also eigentlich schon unheimlich schräge und skurrile Szenen, aber gehen wir zu den Inhalten. Die Inhalte sind so, erstens, dass die Medien falsch gelegen sind, würde ich so nicht sehen, sondern ich glaube, dass die Medien noch immer auf ihre unglaubliche Kraft, Dinge zu beeinflussen, gesetzt haben. Und spätestens seit der Woche wissen wir, diese Kraft ist nicht mehr da. Du kannst eine Wahl oder den Wahlausgang nicht manipulieren, indem du eine zum Darling hochschreibst und den zum Wappler runterschreibst. Es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die natürlich da sehr spannend sind. Das Erste, wenn irgendjemand geglaubt hätte, vor 2, 3 Jahren im Amerika der MeToo-Bewegung, der politischen Korrektness, des Woken sich richtig verhaltens, fand übrigens auch sehr, sehr lustig, dass auf ihrem Konkurrenzsender, dessen Namen ich nicht nennen werde, Puls24, ein Interviewgast gesessen ist, der alle Ernstes gefragt hat, als man ihn interviewt hat, des Experten, was heißt das Wort Woke? Also da musst du sagen, was laden die dort für Leute ein? Aber wie auch immer. Und es ist halt schon eine sehr, sehr spannende Situation dahingehend, wenn man sagt, vor einigen Jahren hätte kein Mensch geglaubt, dass der Mann, der den Satz abgesondert hat, you can grab them by the pussy. Ich habe noch einmal versucht, eine politisch korrekte Übersetzung zu finden. Und das Wort grab könnte man übersetzen mit grabschi und pussy sind eigentlich die primären Geschlechtsteile von einer Frau. Also jemand, der das sagt und auch darauf stolz ist, hat natürlich etwas ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, der kann nie wieder gewählt werden. Und ich glaube, es ist das Gegenteil passiert. Ich glaube, die haben den gerade deshalb gewählt, weil der eben nicht politisch korrekt ist. Wer der Sachen sagt, die kein anderer über die Lippen bringt. Und weil die Amerikaner diese MeToo-Bewegung, dieses Woke, dieses sich richtig verhalten müssen und diese Cancel Culture, also du sagst etwas nicht politisch Korrektes und du wirst gecancelt dafür, weil das denen furchtbar auf die Nerven geht. Und der Trump ist so irgendwie die Inkarnation der Gegenbewegung.
Ja, vor allem, wenn man die Umfragen angeschaut hat nach der Wahl, da gab es ja diese Polls, wo die Leute befragt wurden, warum haben sie wen und vor allem, weshalb haben sie ihn gewählt. Da waren schon 5 Punkte führend.
Punkt ja, klar. 1. Wirtschaft, Wirtschaftskompetenz, also Ausländerfrage an erster.
Migration. 41% Wirtschaft.
Bleiben wir gleich bei der Wirtschaft. Einer Frau und einer Afroamerikanerin wird vom amerikanischen Volk noch immer nicht zugetraut, die Wirtschaft besser zu führen, als eigentlich jemand, der mehrmals am Bankrott vorbeigeschlittert ist und der eigentlich im Prinzip ein Imperium hat, wo er unheimlich viel Geld in Russland verdient, bitte, wo halt sein Freund Putin sitzt.
Ja gut, umgekehrt, Trump hat schon die eine oder andere Megapleite hingelegt.
Sag ich ja.
Und das Interessanteste war aber bei den Umfragen...
Zweite Stelle war Wirtschaft, dritte Stelle.
Ja, warten Sie noch zur Wirtschaft etwas. Leadership.
Ja, okay.
Das war eine ganz interessante Frage. Ja. Bei der Leadership war Trump extrem weit vorne und Kamala Harris lag nur bei 9%.
Ja, und Wahnsinn.
Das ist das Nächste. Und 5% haben gesagt, dass sie Kamala Harris, also nur 5% trauen Kamala Harris oder trauten Kamala Harris einen Wechsel zu von der Politik. Wohl aber fast 80% glaubten, Trump kann das umsetzen. Also, ja, es ist jetzt natürlich interessant und gut.
Kann das irgendein Intelligenz? Ich meine, ich sage jetzt was politisch Unkorrektes. Dass die Amerikaner in weiten Bereichen, und man muss sagen, wer hat Trump die Stimmen gegeben? Wieder die Polls, wieder die Ergebnisse der Markt- und Motivforschung. Seine Zielgruppe ist eher die geringer Gebildeten und eher the lower level. Ja? Dass die Amerikaner besonders bei ihrem Wählverhalten ziemlich deppert sind, wissen wir ja schon seit längerer Zeit. Aber wer hat dem Typen ernsthaft geglaubt, den Satz, wo er sagt, er wird den Zelensky und den Putin in ein Zimmer sperren und wird die Ukraine-Krise damit lösen? Wobei natürlich da eine Möglichkeit des Verhandelns ist, über die man nachdenken soll. Das war übrigens auch ein ganz interessanter Nebenaspekt, der mir aufgefallen ist. Auf einem deutschen Fernsehsender hat eine Reporterin kommentiert aus der Ukraine und hat unmittelbar nach der Wahl uns erzählt, wie die Menschen in der Ukraine die Wahl von Trump sehen. Und sie hat ein ganz interessantes Argument gebracht, das ich sehr faszinierend finde, das ich in der Form noch nie gehört habe. Sie sagt, es gibt doch viele Leute in der Ukraine, die verhalten gratuliert haben Trump zu dem, weil sie sagen, jetzt kommt das Argument, dieser Mann hat so oft, so völlig unvorhersehbar reagiert, seine Meinung um 180 Grad geändert oder etwas völlig Krankes, Verrücktes, Schnelles gemacht, womit keiner gerechnet hat, dass es ja durchaus auch möglich wäre, dass er jetzt was völlig anderes macht als das, was er in der Wahl versprochen hat, sprich, dass er die Ukraine unterstützt. Und da haben Freunde dann von mir gesagt, na Moment, es gibt aber schon ein Argument, das Trump hätte, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Weil wenn du dem Herrn Trump erklärst, wenn der Herr Trump dem Herrn Putin erklärt, pass auf, ich will, dass dieser Krieg ein Ende findet. Ja, man nennt das einen Diktatsfrieden. Was natürlich was Furchtbares ist, weil was passiert denn auch? Ja? Die Ukraine wird einmal territoriales abgeben müssen, wird mit einem Stacheldraht getrennt, dort gibt es eine entmilitarisierte Zone, also furchtbar, das Land verliert Teile, es wird laufend Übergriffe geben, dort, wie wir es ja immer gewusst haben, beieinander zerrissen werden, weil dort einfach dann massives Guerilla-Aktivitäten bitte gesetzt werden und dort natürlich es ununterbrochen Übergriffe geben wird. Also das wird ein ewiger Kriegsherd sein, so wie zum Beispiel der Balkan. Aber der Trump hat natürlich eine andere Möglichkeit. Der Trump kann dem Putin sagen, und dann ist diese Stunde im Zimmer schon sehr interessant, hör zu. Du befriedest dieses Problem jetzt und du löst das. Weil ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann die Unterstützung für die Ukraine nachhaltig reduzieren. Und das erhebt Europa nicht. Der Löwenanteil der Unterstützung für Waffenlieferungen kommt aus Amerika. Aber wenn er sagt, hör zu, wenn du das nicht magst, lieber Herr Putin, dann erhöhe ich meine Unterstützung für die Ukraine, dann könnte Herr Putin anfangen, unruhig zu werden. Und das ist ein interessanter Aspekt.
Ja, aber trotzdem, Herr Mucher, ich glaube, das ist nicht das Hauptthema, das dazu geführt hat, dass Trump gewonnen hat.
Nein, sicher nicht. Da sind wir einer Meinung.
Ja. Denn die Außenpolitik, auch das haben die Umfragen gezeigt, interessiert gerade mal 4%.
Den Amerikanern ist das vollkommen wurscht, was der mit Europa macht.
Und
solange America first.
Und vor allem ein Punkt ist wahrscheinlich der wichtigste, das würde Putin tatsächlich treffen, weil Trump hat angekündigt, dass er die Erdölproduktion in Amerika hochfahren wird, dass er Fracking hochfahren wird. Und damit trifft er natürlich die Russen beim Verkaufen ihrer Energie ganz empfindlich. Und das ist ein Hauptargument, das ist wahrscheinlich wichtiger als die militärische Unterstützung.
Wir haben heute die Top-Meldung gehabt auf unserer Touristikzeitung. Wie wirkt sich die Wahl von Trump für den Tourismus aus? Könnt ihr euch anlesen oder anschauen auf www.mucher.at bei Faktum oder FM. Und dort gab es 3 oder 4 Aspekte, die sehr interessant sind. Erstens, genau diese Fracking-Geschichte wird dazu führen, bitte, dass umweltmäßig die Betriebe es viel schwerer haben, sich umweltgerecht im Tourismus einzustellen. Zweitens, durch seine rigide Ausländerpolitik werden es viele Unternehmen im Tourismusbereich viel schwerer haben, Personal zu bekommen, das natürlich internationales Personal ist, das sie brauchen für ihre Betriebe. Drittens, es wird massive Einreiseschwierigkeiten geben, die Wirtschaften werden leiden. Dadurch wird auch der Outgoing-Tourismus nach Amerika kleiner werden und der Incoming-Tourismus in Amerika. Und der letzte Punkt, auch sehr, sehr interessant, durch diese ganzen Wirtschaftsaktivitäten, die ihr setzt, wenn natürlich die Wirtschaft von Europa schwächer ist, dann werden natürlich auch weniger Fernreisen gebucht werden hier. Und das wird auch starke Auswirkungen aus dem Tourismus haben. Also es gibt eigentlich nichts, wo diese Wahl in Amerika nicht wirklich maßgebliche Auswirkungen zeigt.
Ja, und vor allem auch neue Dimensionen zeigt. Eine Dimension ist Elon Musk.
Ja, ich habe den. Ja.
Social Media Superstar, der reichste Mann der Welt, der nicht nur bis zum Mars fliegen möchte, sondern mit seinem X natürlich schon 202 Millionen Follower hat. Das ist das eine. Und das andere, in den Wahlkampf 118 Millionen Dollar gebuttert hat.
Was für ihn ein Lerchelschaus ist, um es auf Wienerisch zu sagen. Ich habe ihn ja gesehen in Cannes, heuer im Frühjahr. Durfte auch eine Frage stellen. Meine Frage war, do you believe in God? Also glauben Sie an Gott? Und er hat sie beantwortet mit den beiden Worten next question. Also mich hat das sehr interessiert. Er ist ein relativ schlechter Formulierer. Er hat ja diese Persönlichkeitsstörung oder Kommunikationsstörung, hat ja eine Kommunikation, eine Erkrankung, die sich ihm auch äußert. Er gibt manchmal ganz überraschende Antworten, sehr schnell. Manchmal braucht er sehr lang, bis er seine Antworten gibt. Also zum Beispiel, er wurde gefragt, wir haben dort ein ganzer Saal, die dort diesen Vortrag von ihm angehört haben. Und er hat da versucht, ich glaube, er ist deshalb vor allem an die Öffentlichkeit gegangen, weil er wollte, dass die Werbefirmen, die ja sein X massiv boykottiert haben und die Werbeaufträge zurücknehmen, dass die wieder bei ihm werben, und hat da versucht, um neue Kunden zu werben oder um das Rückkommen der Kunden zu werben. Und er wurde dann gefragt, wann wird die künstliche Intelligenz diese Welt verändern? In den nächsten 3, 5 oder 10 Jahren? Und er hat geantwortet, this year and next spring, also dieses Jahr und nächsten Frühjahr. Und das sind natürlich Sachen, die alle unglaublich sind. Mir hat am meisten gefallen bei der KI jetzt, dass wir in Zukunft ja mit unseren Hunden wahrscheinlich sprechen werden. Ist zwar nicht das Thema, aber ich finde ich ein unheimlich spannendes Thema, wann ich einmal mit meinem Hund reden kann, wobei ich rede schon mit meinem Hund, nicht? Wann das Fressen ist und da bin ich, dann schaut der Hund so. Das heißt, gib mir endlich das Fressen. Ich verstehe meinen Hund.
Herr Mucher,
das sind tolle Sachen. Ja,
Herr Mucher, ich weiß, dass Sie ein großer KI-Fan sind. Die meisten Cover Ihres Extradienstes sind eben KI-gesteuert.
Ja.
Ich hingegen finde KI überhaupt nicht toll, denn KI kann überhaupt nichts, was nicht wir auch können.
Nein, es ist nicht wahr.
Es ist ein Plagieren, aber bleiben wir bei...
Nein, bleiben wir bei dem. Da will ich noch was dagegen setzen. Nämlich, der Elon Musk wurde auch gefragt, wird KI, wie war die genaue Frage, ich muss es präzise sagen, wird KI emotional und empathisch kommunizieren können? Das heißt, dass KI auch menschliches, Emotionen, empathisches kann. Und er hat lange überlegt und dann gesagt, ja, er ist überzeugt davon. Das heißt, diese KI könnte auch unsere menschliche Empathie, unsere Gefühle und unsere Emotionen übernehmen. Aber Sie haben ja eingangs gefragt, wo der Olaf Scholz bitte so ausgezuckt ist, der deutsche Bundeskanzler.
Warten Sie, wir dürfen aber nicht...
Nein, bleiben wir noch bei dem, weil das ist Emotion, ja. Ich habe noch nie einen Bundeskanzler gesehen, wenn man einmal, oder an Politiker gesehen, wenn man mal vom Khrushchev absieht, der den Schuh rausgezogen hat und beim Kennedy auf den Tisch gehauen hat. Weil normalerweise solltest du keine Emotionen haben. Aber es gibt schon Politiker, die noch Emotionen haben, nicht?
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, KI hat keine Emotionen. KI
oh ja,
gibt maximal,
er sagt, das wird's haben.
Maximal das wieder, was wir dem Computer vorgeben. Mehr davon vor allem vom Desaster in Deutschland, aber auch von Donald Trump nach einer kurzen Werbepause.
Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Darüber gesprochen, was zu diesem wirklich grandiosen Wahlsieg von Donald Trump in Amerika geführt hat, wie sich das auf uns auswirken wird und wie die Medien, die teils richtig manipulativ gegen Trump argumentiert haben, eigentlich versagt haben. Das war der erste Teil dieser Sendung, und nicht nur in Amerika geht es jetzt politisch rund, auch in Europa wird es so sein, dass möglicherweise kein Stein am anderen bleibt. Wir schauen nach Deutschland und können sagen, so haben wir Deutschland eigentlich überhaupt noch nie erlebt. Die Ampel dort ist zerbrochen. Momentan blinkt sie nur mehr rot-grün. Der rote Kanzler Olaf Scholz hat den gelben Finanzminister von der FDP, Christian Lindner, hochkant rausgeschmissen, hat ihm noch nachgeschossen, er sei der Ex-Finanzminister Kleinkariert, hinterhältig und an sich hat er keine Handschlagqualität. Herr Mucher, haben Sie so etwas schon jemals erlebt?
Naja, es gibt natürlich schon Fälle, wo es Emotionen gibt, die durchschlagen. Ich meine, der berühmteste Fall, glaube ich, war, wo Khrushchev einmal den Schuh ausgezogen hat und auf den Besprechungstisch drauf gehämmert hat. Das war, glaube ich, Kennedy-Khrushchev. Ich glaube, es war sogar in Wien.
Es war in Wien.
Und ja, war schon, ist auch schon ein Weile her. Und natürlich gibt es das, aber ich habe ganz selten gesehen, dass jemand wirklich so emotional wie Olaf Scholz bitte reagiert. Und da muss wirklich hinter den Kulissen einiges passiert sein. Man hat ja auch gesehen, wie die dort in Hemdsärmeln im Sitzungssaal an diesem alles entscheidenden Abend wild gestikulierend hin und her gehuscht sind. Fand das auch sehr, sehr interessant, wie das die deutschen Politikkommentatoren und die Top-Journalisten bewertet haben, habe ein sehr, sehr interessantes Interview gesehen, wo dann Scholz gefragt wurde, wie er denn das weitermachen würde und warum er denn die Frage, die alles entscheidende Frage, nicht jetzt sofort stellt, die Vertrauensfrage, weil dann würde ja sofort die entsprechende Regierung aufgelöst werden. Er spielte auf Zeit, möchte für seine SPD noch ein bisschen Zeit gewinnen, damit er dann erst im Jänner die Vertrauensfrage stellt und dann würde im März gewonnen werden. Aber ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, die SPD wird nach dem Desaster keinen Fuß auf den Boden mehr kriegen. Ich glaube, dass dieser Christian Lindner ein ganz, ganz schwieriger Typ ist. Und ich glaube auch, dass er ein übler Geselle ist. Weil ich glaube, und das hat er auch nicht bestritten, dem Olaf Scholz, einen einzigen Punkt, dass das gesamte Finanzpaket, das ja unheimlich wichtig ist für Deutschland in diesem Moment, vor allem jetzt angesichts der Trump-Wahl, weil wenn der Trump bitte jetzt die Militärhilfe für die Ukraine kürzt, dann muss natürlich Europa zusammenstehen. Das Treffen jetzt bei Orbán in Ungarn sollte ein ganz entscheidendes Treffen sein. Und die Ratspräsidentin hat ja nur versucht, hier nach vorne zu gehen und zu sagen, wir brauchen jetzt ein starkes, geeinigtes Europa, weil du brauchst jetzt auch Deutschland mit einer starken Stimme und einer starken Regierung in diesem Europa, um die Entscheidungen zu treffen, weil das deutsche Budget wird komplett aus den geraten, wenn Deutschland die Finanzhilfe für die Ukraine oder die Waffenhilfe für die Ukraine ausgleichen sollte. Also das sind ja jetzt ganz, ganz schwierige, ganz entscheidende Zeiten. Und es war dann für mich sehr interessant, weil es wurde dann natürlich der CDU-CSU-Mann befragt, sofort in Anschluss an Scholz. Und Scholz hat gesagt, es gibt jetzt noch eine ganze Reihe von Punkten, die wollen wir auf den Gesetzesboden bringen und da rechnen wir damit, dass wir halt eine Mehrheit dann aus dem Parlament bekommen. Das hat die CDU, CSU rigide abgelehnt mit dem Vermerk, es gibt ein Regelmaß in der deutschen Politik und das Regelmaß heißt, wenn eine Regierung nicht mehr mehrheitsfähig ist, dann muss als nächstes die Vertrauensfrage gestellt werden und danach können wir über alles andere reden. Das heißt, Olaf Scholz, glaube ich, wird nicht damit wegkommen. Er wird die Vertrauensfrage stellen wollen oder vielleicht hat er es jetzt schon gestellt oder stellt es am Montag. Er wird sie stellen müssen, die deutsche Regierung wird zerbrechen. Dann haben wir natürlich praktisch eine Situation, wo Deutschland schwach ist. Ganz schlecht in dieser Phase, ganz, ganz schlimm. Ja, und also ich bin nach der Woche bin ich nicht very amused, um es einmal zu sagen, weil die weltpolitische Situation sich verschlechtert. Und dazu kommt natürlich auch, dass Trump auch festgestellt hat, dass er Netanyahu und Israel sehr unter Druck setzen wird, um im Nahen Osten einen Frieden zu ermöglichen. Und er hat auch angekündigt in der Wahl, dass er den Frieden dort ermöglichen wird. Das möchte ich mir anschauen. Also da haben sich schon ganz, ganz andere Spitzenleute die Zähne ausgebissen, weil ich meine, ich will jetzt nichts Politisches Unkorrektes sagen, aber wenn du natürlich den Staat der Juden umgeben hast von allen Feinden, ich meine, das ist so wie jemand, der eine Zigarre raucht, bitte, in einem Zimmer, wo halt 10 offene Pulverfaseln stehen, das dort dauernd explodiert, kannst du dir vorstellen. Also geopolitisch ist das ja ein Konstrukt, der ist eine Katastrophe dort in Israel. Also vielleicht war es nicht die beste Idee in der Weltgeschichte, die genau dort anzusiedeln, aber das kann und will ich nicht überlegen. Aber ich glaube, der Trump wird sich sowohl an der Ukraine als auch an Israel die Zähne ausbeißen. Aber es waren halt Wahlversprechen.
Ja, aber trotzdem, wenn wir uns Deutschland anschauen, ich meine, das grummelt ja dort seit Wochen, seit Monaten. Es gibt ständig Streit innerhalb, natürlich, oder gab Streit innerhalb der Ampel. Die eine Seite richtete der anderen via Medien aus, was sie zu tun hat. Ein Gipfel jagte den anderen. Und es heißt ja, wenn Deutschland Schnupfen hat, Herr Mucker,
dann hat Österreich die tödliche Grippe.
Oder die Lungenentzündung.
Oder die Lungenentzündung. Ja. Das heißt natürlich im Klartext, warum führt man zusammen, was nicht zusammenpasst, nur um eine Regierung zu basteln? Und die Frage können wir uns jetzt natürlich auch in Österreich stellen. Wir kriegen die Zuckerl, also ich weiß nicht, wer auf Zuckerl gekommen ist, aber bitte Regierung jetzt hier. Und ich meine, seien wir uns ehrlich, die Grundideen der ÖVP passen überhaupt nicht zu den Grundideen der SPÖ noch dazu und der Babler. Die Grundideen der SPÖ und der ÖVP passen überhaupt nicht zu den Ideen der NEOS. Das heißt, ich glaube, dass wir hier schon etwas bekommen werden, was eigentlich in einer Zeit, wo es funktionieren sollte. Weil wenn Deutschland Wirtschaftsprobleme hat und da Volkswagen Wirtschaftsprobleme hat, bitte, und dort die Arbeitsplätze taumeln bis zum Fallen, bis zum geht nicht mehr, dort langjährigen Mitarbeitern die verdienten Prämien gekürzt werden und die Bonifikationen über die Jahre weggenommen werden, dort bitte Werke geschlossen werden, weil heute um 30% der Automarkt bitte einbricht und das mit dem Elektroauto nicht ganz so funktioniert, wie sich das die Herrschaften vorstellen. Jetzt haben sie ein 20.000 Euro Auto, auch von Volkswagen ein Elektroauto. Die chinesischen Autos, die jetzt hereinkommen, kosten 12.000, 13.000, 14.000. Dann gibt es diese ganze Zollsituation. Dann gibt es unendliche Schwierigkeiten mit der deutschen Wirtschaft. Also das geht denen ja nicht wirklich gut. Und natürlich spüren wir Österreicher das auch. Aber wir haben ja noch nie aus der Geschichte gelernt, oder wann haben wir je aus der Geschichte gelernt? Wir haben auch nicht von anderen gescheiterten Politmodellen gelernt. Ich habe immer mehr das Gefühl, die Zuckerl-Regierung wird nicht funktionieren in Österreich und der Herr Kickl wird eine weitere Chance kriegen. Und ich glaube, der sitzt da und wartet auf diese Chance.
Ja, also wie gesagt, die deutsche Ampel bestand eben aus SPD, aus den Grünen mit Robert Habeck an der Spitze.
Auch ein schwieriger Typ, aber auch intelligent, sehr klug.
Ja, ein Philosoph als Wirtschaftsminister, vielleicht war das nicht die klügste Idee.
Naja, warum nicht? Machen wir die Philosophen zu Wirtschaftsministern, ist nicht so blöd, du musst eh Philosoph sein, um das zu rechtfertigen.
Und Annalena Baerbock, die man gesagt hat, sie ist ein wenig so der Konsalik der Außenpolitik. Ja. Also das war nicht wunderbar. Und dazu eben die Liberalen, die jetzt rausgeflogen sind. Sie haben es angesprochen, die Zuckerl-Koalition in Österreich, die momentan sondiert wird, wo man auch nicht weiß, wie man da weiterkommt. Das wird nichts werden, glauben Sie, oder?
Ja, ich glaube, das wird nichts werden. Ich glaube einfach, schau, wie willst du das denn machen? Wenn du ein Unternehmen hast, ja, dann musst du ja, und ich gebe immer die Beispiele aus der Wirtschaft, ich sage, für mein Unternehmen hat immer die Richtlinie gegolten, die Kraft, die wir im Innenverhältnis durch Streit, Auseinandersetzungen, schlechte Kommunikation, schlechte Organisation verlieren. Das ist ja ein gewisses Energiepotenzial. Ja? Mein Chefredakteur sagt mir nicht, dass er vier Geschichten ausgekaut hat. Die vier Geschichten sind aber vom wichtigsten Redakteur und sind wichtige Geschichten. Ich weiß das nicht, dann müssen wir in letzter Sekunde das ganze Heft umbauen, dann gibt es einen Stress. Kommunikation. Wenn man dir das rechtzeitig sagt, weiß ich, wie ich mich darauf verhalte. Wir haben eine andere Geschichte raus, die vier Geschichten bleiben drin, alles funktioniert. Das heißt, das, was du im Innenverhältnis an Kraft verlierst, ist genau das, was dir im Außenverhältnis auf dem Markt gegen deinen Mitbewerb fehlt, um dich behaupten zu können. Das ist auch in der Politik dasselbe. Das heißt, die Kraft, die die SPÖ verliert, weil irgendein Wahnsinniger, wie heißt der Mensch, der da in der auf der Insel gerade gewesen ist und von innen besucht wurde.
Rudi Fussi.
Ich wollte den Namen nicht aussprechen, weil dieser Mann, die jetzt von innen... Das ist genau die Kraft, die denen fehlt, um sich jetzt in den Regierungsverhandlungen durchzusetzen. Ja? Und das Zweite ist, Du musst natürlich dafür sorgen, bei einer Regierung, dass du was weiterbringst. Jetzt, wenn du keine Regierung hast in Deutschland und es stehen alle entscheidenden Fragen jetzt an, Wirtschaftssituation wegen der Ukraine, stille Progression, ganz, ganz wesentliches Thema in Deutschland, sollte jetzt durchgehen, ist ganz, ganz knapp davor und. Wenn diese Fragen alle deshalb nicht gelöst werden, weil die Opposition sagt, na, zuerst musst du aber die Regierung auflösen, mit einer Minderheitsregierung lassen wir dich nicht wegkommen, dann ist natürlich Deutschland jetzt gelähmt und blockiert. Und ich glaube, dass etwas, was von den Grundstrukturen her nicht funktionieren kann, und zweitens, das war ja eine der Hauptvorwürfe von Olaf Scholz, wo er gesagt hat, dass Christian Lindner immer wieder parteipolitische Interessen vor das Interesse des Landes gestellt hat. Und ich glaube auch, dass in der österreichischen Politik es so ist, dass viel intensiver man sich um die parteipolitischen Interessen bemüht, als um die Interessen des Landes zu bemühen. Also der John F. Kennedy hat einmal gesagt, es geht nicht darum, was dein Land für dich tun kannst, sondern was du für dein Land tun kannst, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das wäre halt auch die große Frage der Politiker jetzt. Und ich glaube, wenn was von der Grundstruktur her nicht funktioniert, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und der Kickl war es schon. Der übt ja schon mit dem Rosenkranz, der hat ja schon jetzt Regierungschef gespielt und dieses Wiener, den Wiener Vertrag, oder wird das geheißen, Wiener Vertrag unterzeichnet.
Wie wenn er der Bund... Die Patriotische Allianz.
Die Patriotische Allianz.
Der Rechten in Europa, die allerdings jetzt einen relativ guten Draht zu Donald Trump haben könnten.
Ja, klar.
Allen voran Viktor Orban, wo eben die EU momentan in Budapest tagt und Kanzler Nehammer nicht nur Orban getroffen hat, sondern auch den dortigen Oppositionschef. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
In Amerika der große Umbruch und das Comeback von Donald Trump. In Deutschland das blanke Chaos nach dem Bruch der Ampelregierung. Und in Österreich wird noch sondiert. Wir wissen ja eigentlich überhaupt nicht, wohin die Reise gehen wird. Unser Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP ist momentan in Budapest. Und dort wird konferiert, wie es mit Europa weitergehen wird. Und das ist ja natürlich im höchsten Maße interessant, denn vor einigen Monaten noch galt Viktor Orban als der große Buhmann der Europäischen Union. Jetzt, nach dem Wahlsieg von Donald Trump, könnte aber Orban und seine rechte Allianz in ganz Europa der direkte Draht von Europa zu Donald Trump sein. Eigentlich wurde in wenigen Tagen das gesamte Konzept wieder umgedreht, oder? Wie sehen Sie das, Herr Mucke?
Ja, ich sehe das historisch als der berühmte, berüchtigte Despot Napoleon aus dem Exil sich Richtung Paris vorwärts bewegt hat, haben die Zeitungen jeden Tag eine andere Headline gehabt, nicht? Und das Untier hat die Insel verlassen und das wurde dann immer freundlicher und als er vor Paris war, haben sie geschrieben, der Kaiser steht vor Paris. Also das heißt im Klartext, das erleben wir ja jetzt wieder, die Töne gegenüber Donald Trump von den Europäern werden gemäßigter und freundlicher. Der Herr Nehammer hat gesagt, Amerikaner sind ja unsere zweitwichtigste Wirtschaftspartner und wir haben Interesse an Beziehungen und alle haben halt sehr verhalten gratuliert. Aber es war nicht diese überschwängliche, fröhliche Gratulation, mit der man Kamala Harris wohl zu ihrem Sieg gratuliert hätte, wenn sie es geschafft hätte. Aber eine Frau kriegt in Amerika, wie schon gesagt, in Zeiten wie diesen noch keinen Fuß auf den Boden. So gescheit kann es gar nicht sein. Und das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, Orban hat ja ganz deutlich gezeigt, wie seine Position zur EU ist, weil als er in Österreich vom Nationalratspräsidenten Rosenkranz begrüßt wurde, waren ja zwei Flaggen dahinter, nämlich eins war die österreichische Flagge und das zweite war die ungarische Flagge. Aber es ist schon sehr interessant, wenn der Herr Orban gerade den Ratsvorsitz bitte in der Europäischen Union hat, dass dort keine Europaflagge war. Und ich meine, weißt du, es sind so Kleinigkeiten. Aber Ich denke an diesen legendären Satz, Sie wissen sicherlich als der bessere Journalist von uns beiden, wie er exakt gelautet hat, aber ich glaube, Sie wissen noch gar nicht, was da alles möglich sein wird, war ein Satz nicht von Hofer damals.
Norbert Hofer. Präsidentschaftswahlkampf.
Ja, beim Präsidentschaftswahlkampf. Und wir haben jetzt einmal bei Rosenkranz gesehen, was möglich sein wird. Weil diese Tür geht ja ein Stückel auf. Du brauchst ja nur eine schauen. Ich denke immer an mein Lieblingsgedicht, Belsatzer. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor von Menschenhand und schrieb, Buchstaben von Feuer und schwand. Du musst ja nur lesen, was auf der Wand steht. Du musst nur schauen, wenn die Tür aufgeht, was machen die? Was machen die? Der Rosenkranz lädt bitte ein, der Orban ist der erste Gast bitte vom Nationalratspräsidenten, auf einmal ist keine Europaflagge dabei, auf einmal sitzt der Herr Kickl mit der gesamten FPÖ-Delegation. Na so rennt es, in dem Moment, wo die in eine Position bitte hineinkommen, werden sie es schamlos ausnützen. Und ich finde es sehr gut, dass auch verbal diese Partie entlarvt wird. Der Herr Rosenkranz wurde heute daran gehindert, am Mahnmal der Holocaust-Opfer an der Gedenkstelle einen Kranz niederzulegen. Und er hat gesagt, ich komme hier als Parlamentspräsident aller Parlamentarier. Eine Menschenkette wurde gebildet, die ihn daran hindern sollte. Und er hat gesagt, ich komme hier für alle Parlamentarier, um hier den Holocaust-Opfern meine Referenz zu erweisen. Und die haben ihm gesagt, nein, bitte gehen Sie nach Hause. Und dann hat er einen Satz gesagt, was sind diese kleinen, feinen Sachen? Er hat gesagt, ich weiche der Gewalt, hat er gesagt. Das war keine Gewalt. Das war völlig gewaltfrei. Das war eine Menschenkette. Und genauso wie so etwas interpretiert wird, von einem wie man, ich glaube, dass jeder von diesen Chamäleons, die da in der Politik sind, die ihre Camouflage halten, die mit einer wunderbaren gespaltenen Zunge reden, Häuptling gespaltene Zunge, er denkt sie Argschicht und trifft sie mit den Neonazis. Und auf der anderen Seite sagt er, ja, das habe ich damals falsch gemacht, ich hätte das heute anders formuliert und diese Burschenschaften sind gar nicht so schlimm. Verstehst? Aber irgendwann kommt der Moment, wo du in einem kleinen semantischen Nebensatz spürst, was meint er wirklich? Was sagt er wirklich? Was für ein Typ ist er wirklich? Und wie schaut er hinter seiner Masken aus? Und der Satz war der Satz von der Gewalt. Lassen wir uns das, meine Damen und Herren, bitte auf der Zunge zergehen und schauen wir uns an, was da noch alles möglich sein wird und versuchen wir, es unmöglich zu machen.
Ja, wie es aussieht und was Gewalt anrichten kann, das haben wir heute auch gesehen, was in Amsterdam passiert ist. Da hat ein muslimischer Mob israelische Fußballfans durch die Stadt getrieben, durch die Stadt der Anne Frank. Also eine Entwicklung, die natürlich dramatisch ist, Herr Mucker, oder?
Das Tagebuch der Anne Frank. Heute kriege ich noch ein Kloß im Hals, wenn ich lese, was sie da durchgemacht hat, als im Versteck Lebende, die dann umgekommen ist. Furchtbares Schicksal. Was die da mitgemacht haben in der Zeit, kann man sich gar nicht vorstellen. Und es ist allerdings, es gibt jetzt auch da eine Parallele wieder zum amerikanischen Wahlkampf, weil viele Kommentatoren sagen, dass auch diese Trump-Wahl auch eine Reaktion auf dieses sogenannte Woke-Verhalten gewesen ist und dass auch viele, viele Aspekte der sogenannten Cancel Culture, also wenn du nicht das sagst, was die Mehrheit will oder was die politisch korrekte Minderheit will, dass du gecancelt wirst, sprich, dass du rausgeschmissen wirst. Und es gäbe jetzt eine sehr, sehr starke antisemitische und Pro-Palästinenser-Bewegung auf den amerikanischen Universitäten. Es sind dort ganz wichtige Universitätsprofessoren attackiert worden oder gecancelt worden, wie es in dieser Terminologie heißt. Und es sei auch die Trump-Wahl eine Gegenbewegung gewesen gegen dieses rigide, woke Verhalten. Das heißt, wir haben ja noch niemals eine so offen hergetragene Antisemitismus in Europa gehabt, auch in Österreich gehabt, wie dieser Tage. Wir haben nach den Entführungen in Israel und nach der Reaktion von Israel und den Angriffen und den Reaktionen von Israel, Wobei ich noch immer nicht verstehe, warum man sie, wenn deine Bürger bitte, junge Menschen bitte, das haben wir ja schon alle fast wieder vergessen, bitte, auf einem Konzert bitte entführt werden, die sich dort unterhalten wollten, dann verschwinden und sterben und umgebracht werden und gefoltert werden. Ich meine, warum man sich da als Staat nicht wehren sollte, verstehe ich ja nicht. Und es ist wirklich so, dass der Antisemitismus heute offen, nämlich der Antisemitismus war immer was, was so unter der Decken daherkommen ist, so schleichend leise, der wird heute wirklich offen ausgetragen in den sozialen Netzwerken mit Namen, mit Gesicht, mit Wut. Das führt jetzt zum Beispiel in Frankreich dazu, das hat ja natürlich dann auch seine Extreme, dass jemand, der einen Mord begangen hat und ein Messer gekauft hat, jetzt die beiden Hauptangeklagten, die auch hier wegen Mord oder Beihilfe zum Mord lange hinter Gitter gehen können, bei diesem französischen Prozess, der jetzt auf einige Wochen angesetzt wurde, vor Gericht stehen, weil sie ihn beim Kauf des Messers begleitet haben. Also, das heißt im Klartext, die Aggressivität, die Wut, der Antisemitismus, das Hetzen, das schlimme Hetzen, geht jetzt wirklich vor die Gerichte und es genügt heute, wenn ein Mord passiert, wenn du online hetzt, dass die Gegenbewegung dafür sorgt, zu sagen, du hast eine Mitverantwortung an diesem Mord. Und unter uns gesagt, ich halte das für richtig.
Ja, Herr Mucher, Sie machen es mir heute wirklich nicht leicht, aber ich muss jetzt trotzdem eine Brücke schlagen zu einem ganz anderen Thema.
Oh mein Gott.
Und zwar zu einem Positiven.
Was gibt es noch positiv nach der Woche?
Nach dieser Woche. Es gibt so viel schwere Politik, aber ja. Am 11. November beginnt der Fasching.
Bei ja, klar.
Die Ballsaison wird ja eingeleitet. In Wien allein gibt es 450 Ballveranstaltungen. Mhm. Wir hören von der Wirtschaftskammer, dass die jungen Leute plötzlich wieder Bälle besuchen. Beim Elmeer ist Hochbetrieb.
Ja.
Man glaubt es gar nicht. Und eine 500.000 Gäste, auch aus dem Ausland, werden bei diesen Ballveranstaltungen Wien besuchen. Vor allem natürlich auch zum Opernball werden ja wieder viele kommen. Sie haben eine Loge am Opernball?
Naja, natürlich habe ich wieder eine Loge am Opernball. Diesmal sogar noch eine etwas bessere, aber im letzten Jahr im ersten Rang und sind jetzt noch ein bisschen um eine Loge weiter ins Zentrum gerückt. Ich habe heute die Überweisung getätigt. Ich möchte nicht sagen, wie viel es war, aber es ist wirklich ein Wahnsinn. Aber wir sind halt ein paar Freunde, die sich das teilen. Und dann geht das schon irgendwo und wir werden wiederum als Gäste, weil ich glaube, das ist ja, seien wir uns ehrlich, der Opernball ist von den Kosten her obszön. Ja, also Sie wissen, was so ein Abend kostet und da muss man schon sagen, also wenn du dann so mit 50.000 Euro plus minus rechnen kannst, man kann das ja aussprechen, ist das schon wirklich sehr schlimm. Ich glaube, man kann aber dieses Geld auch einsetzen, um Gutes zu tun. Und das tut mein Verlag jetzt zum wiederholten Fall. Und wir haben wiederum, und wir haben das bereits mit denen ausgeredet, den Vorstand, meinen Freund Hans Köppen und den Aufsicht und den Stiftungsvorstand eingeladen, unsere Gäste auf dem Opernball zu sein, weil wir zeigen möchten, das Haus des Meeres tut was für die Umwelt. Die schauen, wie man das Plastik aus den Schildkröten rauskriegt. Die haben eigene Forschungsabteilungen für Pflanzen, für Tiere und tun wirklich was für den Erhalt bitte unseres Planeten. Und ich glaube, dass das eine gute Botschaft ist, die wir geben können, dass wir einfach diese Aufmerksamkeit vom Opernball benutzen, auch für eine gute Sache. Und wenn das mehrere Leute tun, wäre es ganz gut. Ich glaube nicht, dass es sehr positiv ist, am Opernball da massive Werbung zu machen, indem man irgendwelche Stars einkauft. Weil ich will eigentlich niemanden in meiner Loge haben, den ich bezahle dafür, dass er dort sitzt und um 23.59 Uhr kommt der Manager ein und sagt, your contract ends at 24 Hours und dann geht der aus. Furchtbar. Ich möchte dort Freunde sind, nette Menschen sind, dass wir gute Gespräche führen und dass wir einen wirklich schönen Abend haben, wo die Stadt Wien, wir haben ja das Straußjahr im nächsten Jahr, also da wird es ja doch sehr, sehr viel auch am Opernball geben. Ich bin jetzt in einem wunderbaren Straußmuseum im 19. Bezirk gewesen. Digital, modern, alles fantastisch. Und ich habe dort sogar meine eigene Strauss-Komposition machen können in seinem Stil. Das geht heute alles digital. Also wunderbar. Und die Zukunft kann beginnen. Und vielleicht ist das nächste Jahr doch mit ein paar schönen Momenten, weil das, was wir jetzt alles erleben, Israel, Iran,
Ukraine,
der Trump, wo wir nicht wissen, was macht er jetzt, bitte, um Gottes Himmels Willen, aber... Und übrigens, er ist der, wie alt ist er? Ich glaube, er ist 79 oder 78. 78 und er wird 79 sein, wenn er angelobt wird.
Genau.
Und damit ist er der Älteste, das heißt, ich bin jetzt 70, vielleicht schaffe ich noch irgendwas anderes, amerikanischer Präsident wäre ich nicht, aber es geht noch was mit 79. Bist noch nicht ganz beim alten Eisen. Und ich meine, ja, da wird einiges auf uns zukommen und ich habe halt Angst davor, vor einem einzigen Punkt, und das ist für mich das alles Entscheidende. Ich glaube, dass Trump ein einziges Handicap hat. Und das ist eine ganz Selbstüberschätzung. Der Mann ist der Meinung, er kann alles besser. Und man hat halt dazu Experten und Leute, auch ich in meinem depperten Clan-Unternehmen habe einen Systemadministrator und einen Technikchef und einen Produktionschef und einen Online-Chef, die halt alle super Spezialisten in ihrem Bereich haben. Und ich werde mich doch hüten, dem, der das gelernt hat, zu sagen, wie er es machen soll, wenn er mir erklären lässt, wie man es macht. Also ich glaube, jeder kluge Manager und jeder kluge Politiker muss offen sein für Wissen und muss sich dieses Wissen holen. Ja? Und beim Trump habe ich die Angst. Und nicht vergessen, neben dem 79-Jährigen geht dann einer mit einem Koffer, wo die Codes sind für die Atomwaffen. Überlegt euch das einmal. You can grab them by the pussy, hat er gesagt. Ja? Und dieser Mann bestimmt das Schicksal der westlichen Welt. No servus, gute Nacht.
Das heißt also, Sie hätten ihn nicht gewählt?
Ich hätte ihn natürlich niemals gewählt, weil ich zwar kein Freund des Woken-Verhaltens und der Cancel-Culture bin, aber weil ich ein gemäßigter Mensch bin und glaube, Respekt vor Frauen. Man muss hier nur einen ganz einen kleinen anderen Aspekt überlegen. Jetzt ist er angeklagt. Diese ganzen Verfahren ruhen jetzt und die kommen dann alle. Warum machen die Journalisten eigentlich nicht die spannendsten Geschichten? Wenn ihr Journalist in Amerika war, schaue ich zu diesen ganzen Richtern, die alle jetzt über Trump entscheiden muss und sag einmal, haben Sie jetzt Angst, dass 5 Leute vom CIA reinkommen und sagen, Your Honor, euer Ehren, Sie sind verhaftet oder Sie sind Ihres Amtes enthoben, weil der Trump wird jetzt seine gesamte Macht benutzen, um all das bitte, der Mann ist ja verurteilt als Straftäter, um all das bitte, was auf ihn zukommt, wegzuräumen. Warum schützt denn keiner diese Leute und warum geht das nicht durch die internationale Presse? Weil ich möchte jetzt kein Richter sein in, keine Ahnung, Arizona, der über den Herrn Trump befinden muss, weil der hat nach der Wahl gewusst, ich habe jetzt ein Scheißproblem. Das wären die Geschichten, die würde ich mir wünschen.
Ja, die werden vielleicht auch kommen.
Glauben Sie?
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, die Richter werden gehen und die Geschichten werden nicht kommen.
Auch das ist denkbar. Tatsache aber ist, dass eben die ehemalige leitende Staatsanwältin Kamala Harris es nicht geschafft hat, den Straftäter Donald Trump politisch auszuhebeln. Wir werden sehen, wie es weitergeht, vor allem in Deutschland weitergeht und vielleicht auch in Österreich werden wir sehen, dass wir entweder eine Zweierkoalition kriegen oder eine Zukunftskoalition oder vielleicht sogar Neuwahlen. Nichts ist fix in Österreich. Das Einzige, was fix ist, ist, dass unser Präsident Alexander Van der Bellen, der ein wenig älter ist als Donald Trump, seine OP gut überstanden hat. Die Bandscheiben sind wieder in Ordnung und er ist wieder fit. Danke vielmals, Herr Mucher, für diese wirklich lebendige Diskussion heute wieder. Und ja, wir werden uns freuen, wenn wir nächste Woche wieder einen Wochenrückblick machen könnten.
Danke für die Einladung, Herr Wendl. War mir ein Vergnügen. Und Fitness danken. Die nächste 16-Stunden-Übertragung kommt wieder.
Ja, ja, übrigens, das war ein Rekord in Österreich für unseren Sender. 438.000 haben unsere Übertragung gesehen. Das gab es eigentlich noch nie bei einem kleinen Privatsender.